Dies gilt auch für das Dionysische in der Natur des Menschen, das sich in unseren Trieben und Leidenschaften äußert. Auch hier liegen, wie wir alle wissen, Lust und Leid eng beieinander. Entsprechend zwiespältig ist unser Verhältnis dazu. Einerseits spüren wir die Verlockung, den triebhaften Gelüsten in uns nachzugeben, andererseits fürchten wir den Kontrollverlust und die Abgründe, die sich darin auftun. Um sich vor solchen Abgründen des Dionysischen zu schützen, wählt der Mensch als Gegenprinzip das Apollinische. Es ist das Prinzip der vom Menschen geschaffenen Kultur und Zivilisation und steht für Disziplin, Klarheit und Ordnung. Damit soll das Dionysische im Zaum gehalten werden. Das ist Nietzsche zufolge der eigentliche Sinn und Zweck, den die Menschen Kultur und Zivilisation zugedacht haben. Einen Schutzwall zu bilden gegen das Dionysische außer uns und nicht zuletzt in uns.
Dabei übertreiben die Menschen aber, vor allem aus Angst vor dem Schrecken des Dionysischen, aber auch aus prüden Bedenken gegen die Lust, die es verheißt. Durch moralische Vorschriften und Verbote versuchen sie, das Triebhafte und Natürliche sicherheitshalber völlig aus ihrem Zusammenleben zu verbannen und ersticken dadurch alle Lebendigkeit. Denn das Leben ist auf die Zufuhr an dionysischer Energie angewiesen, die es nun nicht mehr bekommt.
Die Menschen gleichen hier sozusagen einem Gartenbesitzer, der die gesamte Fläche zubetonieren lässt, um zu verhindern, dass Unkraut wächst. Das gelingt dann zwar, aber es wächst auch sonst nichts mehr.
Nietzsche plädiert für eine andere Lebenseinstellung, die er die dionysische Weisheit nennt. Kein ängstliches Ablocken des Dionysischen, sondern mutiges Aushalten. Im Interesse unserer eigenen Lebendigkeit sollen wir bereit sein, Leid, Grausamkeit und Ungerechtigkeit der Welt auf uns zu nehmen und dafür aber auch die sinnliche Lust in vollen Zügen auszuleben und zu genießen. In der Geburt der Tragödie feiert Nietzsche dieses Ideal einer kraftvollen, vitalen dionysischen Weisheit.
Denken wir uns eine heranwachsende Generation mit dieser Unerschrockenheit des Blicks, mit diesem heroischen Zug ins Ungeheure. Denken wir uns den kühnen Schritt dieser Drachentöter, die stolze Verwegenheit, mit der sie allen Schwächlichkeitsdoktrinen den Rücken kehren, um im Ganzen und Vollen resolut zu leben.
Auch die dionysische Weisheit bedarf der Kultur. Aber dies muss eine Kultur sein, die das Lebendige nicht abtötet, sondern anzapft und fruchtbar macht. Ein Paradebeispiel für eine solche kulturelle Sublimierung und Steigerung dionysischer Lebensenergie sieht Nietzsche in der Musik Richard Wagners, mit dem er einige Jahre eng befreundet war.
In Wagners dramatischen Opern, etwa dem Ring des Nibelungen, spüren die Menschen ihre dionysischen Wurzeln, unbändige Daseinsgier und Daseinslust, wie Nietzsche schreibt. Höchster Schmerz und höchste Lust zugleich. Nietzsche nennt dieses rauschhafte Musikerlebnis die Verzückungsspitze. Sie ist für ihn der Gipfel des Menschseins und damit die ästhetische Rechtfertigung der Welt. Die Welt, so wie sie ist, mit all dem Schrecklichen in ihr, macht Sinn, weil sie dieses ungeheuer Schöne hervorbringen kann.
Die Geburt der Tragödie, die im Januar 1872 veröffentlicht wurde, war eigentlich als Nietzsches philologisches Meisterstück gedacht. Stattdessen geriet sie zum Fiasko. Die Fachwelt ließ kein gutes Haar an dem Werk.
Der Hauptgrund dafür war wohl, dass Nietzsche die Welt der Griechen anders interpretierte als die herrschende Lehrmeinung, nämlich nicht als heiter und verspielt, sondern als leidvoll und tragisch. Außerdem übte er indirekt, aber unmissverständlich Kritik am eigenen Fach. Dies missfiel den Kollegen.
Nietzsche, eben noch als Zukunftshoffnung gefeiert, war als Philologe auf einen Schlag erledigt. Die Hörer liefen ihm davon. Im Sommersemester 1874 hatte er nur noch 3 Studenten, die überdies, wie er festhielt, auch noch unfähig waren.
Zum beruflichen Misserfolg kamen gesundheitliche Probleme. Nietzsche war schon als Kind häufig krank gewesen. Später hatte er sich mit Ruhr und Diphtherie infiziert, deren Spätfolgen ihm lebenslang zu schaffen machten. Nun kam noch eine schwere Augenkrankheit hinzu. 1879 schließlich erfolgte ein regelrechter körperlicher Zusammenbruch. Nietzsche bat um seine Entlassung aus dem Universitätsdienst, die ihm auch gewährt wurde. Man bewilligte ihm auch eine Pension, die allerdings eher schmal ausfiel.
Nietzsche war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt, gesundheitlich schwer angeschlagen und beruflich am Ende, zumindest im bürgerlichen Sinne. Bezeichnend das Urteil seiner Mutter. In ihren Augen, so berichtet der Nietzsche-Biograf Rüdiger Safranski, war ihr Sohn ein gescheiterter Professor, der immer noch keine Frau gefunden hatte und dem man Würste und Socken schicken musste. Nietzsche selbst empfand seine Existenz als fürchterliche Last. Was ihn aber aufrecht hielt, war die Möglichkeit, nun völlig frei zu denken, ohne alle Rücksichtnahme auf fachliche oder universitäre Verpflichtungen.